Ja, guten Abend. Heute Abend werden einige Texte von Tine verlesen und ich mache den Anfang insofern auch, weil ich keinen Text von ihr lesen möchte, sondern ein bisschen erzählen über die Bedeutung, die sie hatte, meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler, denke ich, was Musikjournalismus, Umgang mit Kultur, Feminismus und Ähnlichem in den letzten Jahren bedeutet hat. Ich muss dazu sagen, kennengelernt habe ich Tine bei einer Veranstaltung in Nürnberg, wo ich selbst eine Lesung hatte und ich glaube, es war im Dezember, das genaue Jahr ist mir nicht mehr bekannt, aber es war der letzte Dezember, als das KOM, das hieß dann später KOM, noch selbstverwaltetes Zentrum war, sozusagen auch eine Feier bzw. Abschiedsfeier von dem Zentrum, was dann später in städtischer Hand gefallen ist. Und an diesem Abend sagte der Veranstalter zu mir, hier ist auch noch eine Nürnberger Koryphäe, die du unbedingt kennenlernen musst, Tine Blech. Und wir haben dann auch wirklich bis in die Morgenstunden miteinander heiß diskutiert. Und ähnlich wie Jörg sagte, Tine hat einen oft sehr erhellt und vor allen Dingen mit ihrer Kritik, die sie nie vom Berg gehalten hat, erhellt. Sie dann auch gemeint, Testcard, nee, das würde ihr nicht so zusagen. Das wäre ja wie alle anderen Blätter auch, 80% Männer, die über Bands von Männern schreiben. Und in der Tat, zu dem Zeitpunkt hatte sie recht gehabt, worauf mir eigentlich nichts anderes übrig blieb, als zu sagen, komm doch in die Redaktion. Und tatsächlich hat sie seit dieser Zeit unwahrscheinlich viel getan. Das heißt, ab der Gendernummer, die sie redaktionell mitbetreut hat, sind wir auf einem Stand von 50% Männer und Frauen. Und dasselbe spielt nicht nur sich bei Autoren und Autorinnen ab, sondern eben auch bei der Art und Weise, wie über Künstler und Künstlerinnen berichtet wird. Auch da ist das Verhältnis jetzt wesentlich offener und so dieser Indie-Männerverein etwas gebrochen. Und ich denke, das ist zum größten Teil ihr Verdienst gewesen und ihrer ständigen Anregung, immer wieder Autorinnen zu rekrutieren, immer wieder eben auch zu sorgen dafür, dass das geschrieben wird über die entsprechenden Themen. Und einer ihrer ersten Artikel, wo sie uns gegenüber eigentlich, also Testcard gegenüber, noch sehr freundlich war, indem sie uns einfach nicht erwähnt hat, den wird Dagmar Bruno ausschnittweise heute Abend vorstellen, behandelt auch, wie ausgerechnet die angeblich links-alternativen Medien im Grunde, was Gender- und Geschlechterverhältnisse angeht, sehr einen blinden Fleck mit sich tragen. Also sowohl Spex wie auch Jungle World, was sie da alles analysiert hat, zeigt sich doch, dass das Verhältnis von Künstlern und Künstlerinnen, die da besprochen werden, genauso wie das der Autorin bzw. Autoren, die schreiben, sich ja auf Männerseite hin bewegt. Die Gendernummer war auch ein schönes Beispiel dafür, dass das, was Tine Blech verändern wollte, sie hat sich mal ausgedrückt so, es kann nicht darum gehen, jeden Pups von einer Künstlerin gut zu finden, nur weil er von einer Frau kommt, sondern es ging ihr schon darum zu schauen, welche Person repräsentiert auf welche Art und Weise Geschlechterverhältnisse. Also auch die Frage, wie Männerbilder sich in der Popkultur konstituieren, war für sie genauso wichtig wie die Frage, wie eben Frauen ihre Rolle als Frau auf der Bühne rüberbringen, ob sie sich nur als Rad einspannen lassen, sozusagen den Körper zur Schau stellen, oder ob sie selbstbewusst arbeiten, ob sie gewisse subversive Elemente in ihre Kunst oder ihren Auftritt reinbringen. Und das super Spannende bei Tine fand ich halt immer, dass sie einen unwahrscheinlichen Überblick hatte. Also nicht nur, sagen wir mal, die Musikgeschichte bei den Riot Girls beginnen ließ, sondern sie hat über Blues-Pionierinnen geforscht, über Frauen in der Country-Musik, gleichzeitig aber auch Komponistinnen der zeitgenössischen Musik und all das war ihr eben wichtig, um zu zeigen, es gibt eine Kontinuität und die wird meistens eben übersehen, beziehungsweise, ja, wer berichtet über die überhaupt? Es war bei Tine immer sehr schön, eben, dass man stundenlang, nächtelang debattieren konnte, nicht unbedingt einer Meinung sein musste, weil das war ja Grundvoraussetzung eben, dass Veränderungen stattfinden im Prozess politischer Auseinandersetzung mit Musik. Ich denke, das ist auch etwas, was sie noch hatte und was in der ja, der kommenden Generation, die dann für Zeitschriften wie Intro und Specs schreibt, mit denen Tine immer weniger dann auch anfangen konnte, immer mehr verloren geht, nämlich dass Popkultur einmal links und politisch situiert wurde. Dieses Selbstverständnis war ihr schon immer sehr wichtig. Nun ist es so, dass Tine Blech eigentlich als eine der meiner Meinung nach wichtigsten deutschen Musikjournalistinnen hätte gewürdigt werden müssen. Dass sie nie diesen Bekanntheitsgrad hatte, hat ganz einfache Gründe. Sie hat hauptberuflich in einer Apotheke gearbeitet in Nürnberg und meistens in Selbstausbeutung, sprich am Feierabend, an Wochenenden und wann immer ihr Zeit zur Verfügung stand, Artikel noch geschrieben und sich auch wirklich dann auch das Recht genommen, das als eine Art Freizeit zu behandeln, weil sie, wie sie sich teilweise ausgedrückt hat, in diese Schlangengrube des Musikjournalismus auch gar nicht rein wollte und so immer auch die Distanz bewahrt hat zu diesen ganzen Querelen, Diskursen, Disputen, wie auch immer. Wobei in den letzten Jahren sich doch abgezeichnet hat, dass ihr die Arbeit manchmal doch über den Kopf gestiegen ist, abgesehen von ihrer regelmäßigen redaktionellen Arbeit bei Testcard, teilweise Gastbeiträgen bei der Raumzeit, das ist so eine kleine Nürnberger Zeitung, und natürlich der ständigen Arbeit bei Radio Z, wurde Tine immer öfters auch auf Symposien eingeladen, zu Lesungen eingeladen, vor allen Dingen, was die Themen eben Frauen in der Musik, Feminismus oder Gender anging. Was dann auch zeigt, dass die Luft da dünn wurde, dass es also nicht so viele Autorinnen gab, die zu diesem Thema geforscht haben und vor allen Dingen auch in dieser Breite geforscht haben, so dass sie eben auch ausführliche Referate über Bluesmusikerinnen vorgetragen hat, die in Männerrollen geschlüpft sind, weil es zum Beispiel für Frauen in den 40er Jahren noch nicht möglich war, als Frau in einer Männerdomäne die Bühne zu erklimmen. Ich war oft mit Tine Blech selbst auf Lesereise und wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Walli auch aus dem Tourtagebuch unserer Gender-Testcard-Tourreisen noch was zum Besten geben. Ich weiß auch nie, warum die nie in größerem Maße veröffentlicht wurde. Wir hatten das eigentlich mal vor in der Testcard, aber ich glaube, da dachten die anderen Redaktionsleute, das wäre irgendwie pubertär und schülerzeitungsmäßig, sowas jetzt in so einem Buch zu veröffentlichen. Aber naja, es hätte da auch schön reingepasst eigentlich. Weil im Grunde bei vielem, was wir erlebt haben, und ich will Walli jetzt nicht vorgreifen, nur so ein paar Sachen sagen, bei vielem, was wir erlebt haben, war schon klar, dass es in der Republik zum Teil noch Nachholbedarf gab. Also ich erinnere mich an einen Abend in Berlin, wo wir sehr schräg angequatscht wurden nach einer Lesung von einer Frau, die meinte, sie fand es jetzt total doof, was wir da gebracht hätten auf der Bühne, weil sie findet, dass Schwule und Lesben in den Medien total überrepräsentiert wären und dass sie als heterosexuelle Frau manchmal glaubte, sie käme nirgendwo mehr vor in der Gesellschaft. In Koblenz gab es dann so ein paar Rock'n'Roll-Typen, die während Tines Lesung demonstrativ den Raum verlassen hatten, also so Pferdeschwanz, Jeans, Jacken, ja, will jetzt keine Klischees runterbeten, aber es war schon klar, es war ein Knistern im Raum, dass die diesen Vortrag nicht völlig hinnehmen konnten, war eigentlich schon deutlich, als Tine begonnen hat zu sprechen. Manchmal gab es auch in anderer Hinsicht natürlich ja Abende, die etwas seltsam verlaufen waren, zum Beispiel in Essen beim Schwulen- und Lesbenreferat an der Uni, die eingeladen hatten, wo Tine dann eben zum Beispiel über Sally Tipton und ich über Terry Temlitz und deren Queer-Konzepte uns ausgelassen haben und die Veranstalter eigentlich eher was über Madonna und Freddie Mercury hören wollten. Also solche Dinge gab es immer wieder und das Schöne war, nach dem Frust der ersten Stunden haben wir dann meistens sehr miteinander gelacht, Tine und ich noch bei den entsprechenden Gläsern Wein und das dann doch verkraftet. Der größte Klops war allerdings nach einer Veranstaltung in Mainz, wo wir die Gender Testcard vorgestellt haben und ein Typ im Publikum, der vorher auch auf der Bühne stand. Wir hatten so eine Art, ich sag mal, Post-Krautrock-Experimental-Band als Vorgruppe aus dem Publikum rief, was ist denn überhaupt Gender? Und es sich herausstellte, dass der es wirklich nicht wusste. Insofern stimmt es ja, es gibt noch Nachholbedarf und da hat Tine immer eifrig dran gearbeitet. In dem letzten halben Jahr war in Planung, dass das doch alles mal gebündelt werden müsse, dieses ganze Wissen, was sie besessen hat und auch so ihre Idee, ich sag mal, über punktuelle Sachen hinaus, wie eben die Riot-Girl-Bewegung, eine Art Chronologie, naja, Chronologie ist anmaßend, aber doch schon etwas weiter gefasst zu zeigen, welche Bedeutung Musikerinnen in der Musikgeschichte hatten, in der populären und wie das zum Teil eben aufgrund eines bestehenden Männerdiskurses zum Teil vergessen geworden ist. Also haben wir geplant, mit ihr im Ventil Verlag ein Buch rauszubringen. Popfeminismus war der Arbeitstitel. Das sollte dann tatsächlich zurückgehen bis in die Anfangszeiten, Blues, Jazz, was für eine Rolle hatten Musikerinnen zu dieser Zeit, sollte in die Bereiche elektronische Musik gehen, die Entwicklung der Ladyfeste und all diese Sachen durchleuchten. Tine wollte das nie alleine schreiben, wusste schon, dass sie im Grunde nur als Herausgeberin fungieren kann, weil sie eben die Arbeit in der Apotheke hatte, weil sie familiär ihre Mutter zum Teil noch hat pflegen müssen. Aber als Herausgeberin hat sie dann doch immer wieder drauf gedrängt und gesagt, wir müssen uns wieder über das Buch unterhalten, wir müssen es endlich angehen. Es war auch ein Stab an Autorinnen schon gefunden, Ina Bayer zum Beispiel, die in San Francisco sitzt und dort ein eigenes Fanzine rausgibt, Queercore-Fanzine, hätte direkt berichten können von der Szene da drüben. Nun ist durch den plötzlichen Tod von Tine dieses Projekt auch erstmal auf Eis gelegt worden, wobei ich mir wünschte, es würde einmal ihr zu Ehren rauskommen und auch sehr stark versuche, Autorinnen zu gewinnen, die vielleicht das weiterführen können. Ich möchte, da noch mehrere Lesungen nach mir sind, abschließend sagen, natürlich ist es eine Floskel, wenn du sagst, jemand ist nicht ersetzbar, und du könntest sagen, alle Menschen sind irgendwie ersetzbar. Im Fall von Tine wird die Lücke aber ganz besonders deutlich, weil eben ihr Engagement einzigartig war. Eben nicht nur das Wissen über die ganzen entlegensten Platten, Künstlerinnen und so weiter und ihre einzigartige Art, auch dieses Mittel mit Begeisterung zu vermitteln. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig. Ein Ton, der nicht ins Akademische verfällt, ein Ton, der nicht jetzt besserwisserig rüberkommt, sondern immer die Begeisterung, Leuten zu zeigen, guck mal, hier habe ich das entdeckt, wie klasse das ist. Und diese Begeisterung, daher wohl auch dieser John Peel-Vergleich zu Recht, der ist, glaube ich, sehr viel wichtiger als immer nur, die diskursive Herangehensweise, sondern einfach zu sagen, es geht um Musik und da geht es eben auch um Emotionen. Und diese emotionale Seite hat Tine den Leuten immer sehr stark gezeigt und damit eben auch Fans immer wieder nicht nur für die Musik, sondern eben auch für sie als Person geschaffen. Also die Lücke lässt sich nicht schließen. Das Einzige, was ich sagen lässt, es wäre wichtig, dass die hier sitzen und leben, in ihrem Sinne weiterarbeiten sollten. Danke.